Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Für diese Predigt habe ich die Verse aus Lukas 16, 10 bis 13 genommen. Ich werde aber heute eine Predigt zum Thema Geld allgemein halten. Warum, das erkläre ich gleich. Ich lese uns erstmal diese Verse. Lukas 16, 10 bis 13. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Eine Predigt zum Thema Geld. Ihr seht, Jesus und Geld steht auf den Zetteln, Teil 1. Also es ist in Wahrheit eine Predigtreihe zum Thema Geld. Warum? Nun, nicht, weil ich euch für knausrig halte und denke, dass ihr zu wenig gebt. Das könnt ihr dann selber entscheiden, wenn ihr die Predigten gehört habt. Wenn ich anderen Leuten von der Gemeinde hier erzähle, wie klein die Gemeinde ist und dass sie selbstständig ist und was sie finanziell alles stemmen muss, dann schlackern die alle mit den Ohren. Also ich glaube nicht, dass ihr knausrig seid. Aber wir leben in einem reichen Land. Wir sind selber reich, einfach weil wir hier leben. Selbst der von uns, der am ärmsten ist, der das wenigste Geld hat, ist reich. Und wir stehen, egal wie viel wir haben, ob wir wenig haben oder viel haben, in der Verantwortung vor Gott, mit dem, was wir haben, in rechter Weise umzugehen. Das ist so, weil wir nicht die Besitzer von dem sind, was wir haben, sondern weil wir die Verwalter sind. Gott ist der Besitzer. Und da ist es einfach wichtig, dass wir wissen, okay, was für Anliegen hat unser Besitzer? Was möchte Gott, dass wir mit dem tun, was er uns anvertraut hat? Was denkt Gott über Geld? Und dann ist es auch so, dass wir in einem reichen Land als reiche Menschen leben und deshalb natürlich auch in der Versuchung stehen, in der Verantwortung einerseits, aber auch in der Versuchung des Geldes, des Reichtums stehen. Nun, es ist euch hoffentlich aufgefallen, dass nicht nur ich sehr viel über Geld spreche, sondern dass Jesus selbst sehr viel über Geld redet. Und deshalb rede ich öfters in den Predigten über Geld. In der Bergpredigt redet Jesus von Geld. Als er beim Pharisäer Simon eingeladen war und gesalbt wird, redet er vom Geld. Im Gleichnis vom reichen Narren, vom Sorgen, im Gleichnis vom Gastmahl, die verlorenen Söhne, untreuer Verwalter, die Treue im Kleinen, was ich gerade gelesen habe, der reiche Mann und armer Lazarus, reicher Jüngling, Oberzöllner, Zachäus, anvertraute Funde, Gleichnis von den Weingärtnern, die Habgier der Pharisäer und Schriftgelehrten, die so in jedem zweiten Kapitel vorkommt, Frage nach der Steuer, zwei Schärflein der Witwe und ich könnte das noch weiter fortführen. 25% aller Gleichnisse von Jesus, da geht es irgendwie um Geld. Also Geld war Jesus sehr wichtig. Das sind alles Gründe, warum ich heute über Geld predigen will. Aber warum ich jetzt so eine Extra-Predigt mache, das hat sich darum ergeben, weil mich einige gefragt haben, wie sollen wir denn jetzt ganz konkret mit unserem Geld umgehen? Was weiß ich, Altersvorsorge, Urlaub, wie viel für den täglichen Bedarf und so weiter. Was sagt die Bibel da? Und da habe ich gesagt, passt auf, ich halte mal, wenn ich mit diesen ganzen Geldthemen bei Jesus durch bin, eine zusammenfassende Predigt. Und dann werde ich noch ein bisschen ausführen, was die Bibel insgesamt dazu sagt, wie können wir mit unserem Geld umgehen. Und bei dieser Unternehmung habe ich gemerkt, eine Predigt reicht nicht aus, also es wären mindestens drei, aber ich weiß noch nicht, ob das reicht, weil es einfach, wie ihr gemerkt habt, so ein großes und wichtiges Thema ist. Nach dieser Predigt, nach diesem ersten Teil, werdet ihr sicherlich noch viele Fragen haben. Es wird vielleicht sogar so sein, dass noch neue Fragen dazugekommen sind. Und wer das nicht erwarten kann und auch sonst, dem möchte ich folgendes Buch empfehlen. Geld, Besitz und Ewigkeit von Randy Alcorn. Das Buch ist super gut. Ich kann es wirklich nur sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist ziemlich dick und es ist auch nicht günstig, aber das ist eine Investition, die sich lohnt. Und wenn ihr das lest, ihr werdet aufgewühlt werden. Also mir ging es letzte Woche so, ich war total aufgebracht, ich war ernüchtert, ich war herausgefordert. Das Buch ist wirklich gut, es fasst aus der ganzen Bibel wirklich hervorragend zusammen, was die Bibel zum Thema Geld sagt. Ich kann euch wirklich nur von Herzen empfehlen, lest dieses Buch, kauft euch das Buch, leiht es von mir aus, ich brauche es jetzt noch ein bisschen, dann gebe ich es gerne weiter. Das ist wirklich richtig gut und vieles, was ich in dieser, aber vor allen Dingen in den nächsten Predigten sagen werde, kommt auch mit aus diesem Buch. Gut, heute in dieser Predigt wollen wir die Gefahren und die segensreichen Möglichkeiten des Geldes betrachten. Also unsere Verantwortung, wie sollen wir damit umgehen, so allgemein, und die Versuchung. In der nächsten Predigt möchte ich das Thema Haushalterschaft, Verwalterschaft und das Thema der Zehnte behandeln. Und dann in einer weiteren Predigt geht es dann tatsächlich um die Budgetplanung nach der Bibel. Nun, was hat unser Glauben mit unserem Geld zu tun? Warum redet Jesus so viel über Geld? Die Antwort ist, es hat sehr viel miteinander zu tun. Die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, zeigt unser Vertrauen zu Gott. Wir können es auf diese kurze Formel fassen. Entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Es gibt diese beiden und nur diese beiden Möglichkeiten. Und es gibt keine Kompromisse. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe es gerade gelesen. Jeder Kompromiss, den ich versuche zu machen, bedeutet letztendlich, dass ich doch wieder das Geld anbete. Ich versuche dann mit Gott einen Deal zu machen und sage, gut, ich gebe dir natürlich was und ich spende was für die Gemeinde und für die Mission, aber ich brauche auch was für mich. Ich will auch das und das für mich sicherstellen. Nun, was wir dann dabei tatsächlich machen, ist, wir berauben Gott. Denn alles gehört Gott. Er ist der Besitzer, wir sind der Verwalter, wir sollen es für Gott verwalten. Das heißt nicht, dass ich nichts für mich verbrauchen darf. Gott gibt mir ja Geld und Güter, damit ich versorgt bin. Wir haben es heute gelesen, ja, sorgt euch nicht, ich sorge für euch. Aber es ist die Frage, wie gehe ich mit dem um? Was ist meine Einstellung zum Geld? Welche Motivation habe ich? Welche Sichtweise habe ich? Das Streben nach Wohlstand und Sicherheit, das nennt man Materialismus. Und Materialismus basiert auf der Lüge des Satans: Wenn du diese Sache oder jene Person besitzt, dann wirst du glücklich sein. Wenn du das jetzt noch erreichst in deinem Leben, wenn du das noch bekommst, dann wirst du glücklich sein. Das ist nicht nur etwas, was uns in der Werbung eingetrichtert wird, sondern das ist was, was wir uns selber sagen. Wenn ich das hätte, dann wäre mein Problem gelöst. Die Wahrheit ist, dass uns alle Dinge dieser Welt nicht wirklich glücklich machen können, nicht wirklich erfüllen können. Sondern alle Dinge dieser Welt sollen uns nur auf den hinweisen, der uns glücklich machen kann, und das ist Gott. Das ist Christus. Nur wer Christus hat, wird wirklich glücklich. Gott hat die Welt vollgesteckt mit schönen Sachen, hat unser Leben reich gesegnet, damit wir nicht diese Dinge anbeten, sondern damit wir erkennen, wie groß und wie herrlich ist Gott. Und was ich eigentlich brauche, ist Gott selbst. Nun, wenn wir an Materialismus denken, dann haben wir auch oft zwei Kategorien vor Augen. Wir haben reiche Menschen vor Augen und arme Menschen vor Augen. Reiche Menschen, das sind halt die Materialisten, und die Armen, das sind die guten Frommen. Und die Bibel spricht aber interessanterweise von vier Kategorien. Es gibt gerechte Reiche und ungerechte Reiche, und es gibt gerechte Arme und es gibt ungerechte Arme. Vor allen Dingen im Buch der Sprüche, was ich auch sehr empfehlen kann, zum Thema Geld wieder und wieder zu lesen, auch dort geht es in sehr, sehr vielen Versen um das Thema Geld. Da wird es deutlich, diese vier Gruppen. Was lernen wir daraus? Es kommt also nicht darauf an, wie viel du besitzt, sondern wie du mit dem Geld umgehst. Du kannst dich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja kaum was, also gehöre ich automatisch zu dem Frommen, sondern es kommt darauf an, wie du mit dem Geld umgehst. Und das Weitere, was wir vielleicht auch falsch denken, ist, wenn wir mehr Geld haben, dann können wir unsere Probleme lösen. Ja, was wir brauchen, ist einfach ein bisschen mehr Geld. Dann haben wir ein besseres Leben. Dann können wir die Probleme lösen. Dann kann ich auch mehr für Gott geben. Ich will ja was für Gott geben. Aber da brauche ich natürlich mehr Geld. Also Materialismus kommt auch oft sehr fromm daher. Nun, die Bibel und wiederum die Sprüche, die lernen uns Folgendes. Wir brauchen nicht mehr Geld, sondern wir brauchen mehr Weisheit. Wir brauchen mehr Weisheit im Umgang mit unserem Geld. Wir brauchen nicht mehr Geld. Das, was Gott uns gibt, das ist meistens so viel, wie wir brauchen. Wenn er uns zu wenig gibt, dann ist das eben eine Erfahrung, wo Gott will, dass wir sie machen können oder sollen. Was wir brauchen, ist nicht mehr Geld, sondern mehr Weisheit. Wir brauchen mehr Weisheit einerseits, um die Gefahren und die Versuchung zu erkennen und zu meiden. Und wir brauchen Weisheit, um richtig mit Geld umgehen zu können. Und das sind die beiden Punkte, die wir uns heute anschauen wollen. Punkt 1, die Gefahren von Geld und Reichtum. Und ich habe es da vorangestellt, entweder du betest Geld an. Die Gefahr letztendlich ist, dass wir Geld anbeten. Ich habe 6 Gefahren zusammengestellt. Ich hoffe, vielen von euch werden diese Gefahren bekannt vorkommen, ganz einfach, weil ich schon darüber gepredigt habe. Die erste Gefahr, Geld, Reichtum und Besitz lenkt dich von Gott ab. Das wird im Gleichnis vom großen Gastmahl deutlich. Warum konnten die eingeladenen Herren nicht kommen? Nun, die Mehrzahl von ihnen hatte zu tun, war abgelenkt, war beschäftigt mit ihrem Besitz. Ja, der eine musste sich ein Joch Ochsen anschauen, der andere einen Acker. Alle waren irgendwie mit ihrem Besitz beschäftigt. Die tut uns leid, aber wir können jetzt nicht kommen. Gott, du lädst uns ein, tut mir leid, ich bin viel zu beschäftigt mit meinem Besitz. Ein Joch Ochsen anschauen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, oder einen Acker anschauen und den vorher zu kaufen, ist keine Sünde. Wenn ihr euch irgendwas kauft und das ausprobiert und testet und euch damit beschäftigt, das ist keine Sünde. Aber was wir uns fragen sollten ist, wie viel Zeit beschäftige ich mit meinem Besitz? Wie viel Zeit beschäftige ich mich damit, mein Geld auszugeben? Und wie viel Zeit beschäftige ich mich mit Gott und seinem Wort und seiner Gemeinde? Und es ist einfach so, dagegen können wir nichts machen. Je mehr wir besitzen, desto mehr muss ich mich darum kümmern, desto mehr muss ich mich damit beschäftigen. Als ich hier nach Osnabrück gezogen bin, da hatte ich 8 Fahrräder. Nur 6. Oder 7? Irgendwie 6 Fahrräder. Dann kam meine Frau dazu, die hatte nochmal 3. Also wisst ihr, wie viel ich damit beschäftigt war, diese Fahrräder zu pflegen, zu reparieren. Und letztendlich konnte ich immer nur 1 fahren. Ich liebe Fahrräder und ich liebe alte Fahrräder und ich habe es geschafft, 3 Fahrräder abzustoßen und weitere 3 outzusourcen. Aber es ist Wahnsinn, was einem das beschäftigt. Nun, es gibt viele andere Beispiele. Ich habe das Beispiel mit den Schuhen vermieden, um mir keinen zu nahe zu treten. Aber ihr könnt ja mal darüber nachdenken, wie viel euch 50 Paar Schuhe oder 5 Paar Schuhe beschäftigen in eurem Leben. Ja, man trägt nur 5 Paar, aber man muss immer 50 durchsortieren. Also, viel zu haben, muss jetzt keine Sünde sein. Verschiedene Dinge zu haben, muss keine Sünde sein. Frage ist, wie sehr wäre ich davon abgelenkt von Gott? Wie viel muss ich mich darum kümmern? Wie viel Zeit raubt es mir? Wo Gott vielleicht möchte, dass ich diese Zeit anders verwende, für ihn verwende. Die zweite Gefahr, an Geld und den damit verbundenen Lebenskomfort gewöhnen wir uns. Ich denke, das ist eine der größten Gefahren, weil es so eine schleichende Gefahr ist. Wir alle haben mal arm angefangen, so als Auszubildende, als Studenten. Ja, und dann kommt das eine und das andere dazu und wir freuen uns, das Leben wird angenehmer, das Leben wird leichter, wir haben mehr Platz, wir haben mehr Geld, wir sind schneller, wir können uns mehr Essen oder verschiedenes Essen leisten, wir können uns täglich oder wöchentlich einen Kinogang leisten, was auch immer. Und dann, das ist alles auch keine Sünde, aber wir gewöhnen uns dann dran. Es wird selbstverständlich für uns. Ja, wir betrachten es für unser gutes Recht. Das steht uns zu. Und dann können wir uns davon nicht mehr trennen. Und dann wird es zur Sünde. Das Beispiel ist der reiche Jüngling. Der kam zu Jesus. Das war ein ganz frommer Mann. Jesus fragt, hast du die Gebote gehalten? Ja, habe ich gehalten. Und er meinte das wirklich, der hat sich angestrengt. Und dieser reiche Jüngling, ich wette, der hat sehr viel Geld gegeben. Als Spende und seinen Zehnten sowieso. Also das wird er alles gemacht haben, weil das steht ja so im Gesetz und er hat das Gesetz gehalten. Er war reich, er hat sehr viel von seinem Überfluss abgegeben, aber hing an seinem Wohlstand. Als ihm Jesus gesagt hat, ja komm, jetzt gib alles hin und folge mir nach. Da wurde das deutlich. Nein, er konnte es nicht hingeben, er hing daran fest. Er wollte so gern das ewige Leben, wollte so gern Jesus folgen. Aber den Komfort, den Reichtum weggeben, die Sicherheit weggeben, das war dann noch ein bisschen heftig. Nun, Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, vielleicht merken wir das, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht für eine Woche und wenn wir dann nach der Woche überlegen, gut, wie zufrieden bin ich jetzt? Ja. Oder wenn wir mal auf eine Sache eine Zeit lang verzichten, die uns wirklich ans Herzen liegt, die wir wirklich gerne mögen, ja. Ich brauche, was weiß ich, meinen Kuchen am Nachmittag. Ja, wenn ich jetzt darauf 14 Tage lang verzichte, wie dankbar und zufrieden bin ich? Wir können das mal testen. Also Reichtum, Geld, das verführt uns dazu, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir es für unser gutes Recht halten. Dass wir es nicht mehr loslassen können, dass wir uns daran hängen. Dritte Gefahr, Materialismus führt zur Habgier. Habgier ist das Denken, dass wir davon ausgehen, wenn wir mehr haben, wird es uns besser gehen. Je mehr wir haben, desto besser geht es uns. Und das können wir auch sehr, sehr fromm ausdrücken. Dieses Denken, ach, wenn ich das und das hätte, was könnte ich dann alles für Gott tun? Ja, wenn ich erstmal meine Fahrerlaubnis gemacht habe und das abgezahlt habe und dann noch diese Ausbildung gemacht habe und wenn ich dann erstmal ein bisschen in meinem Leben so weit bin, dann, wenn es mir erstmal besser geht, dann kann ich auch an dich denken. Gott und an den Armen und an den Verlorenen. Also Materialismus führt zu Habgier. Und das unglaubliche Beispiel in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Lukas 12, da redet Jesus über das Gericht. Er sagt, er fürchtet den, der euch richten wird, der euch nicht nur das Leben in dieser Welt nehmen kann, sondern der in Ewigkeit über euch steht. Er spricht über Leben und Tod, über die großen Fragen. Das muss eine gewaltige Auseinandersetzung, eine gewaltige Predigt gewesen sein. Und dann kommt ein Mann vor und er sagt Folgendes. Jesus, nachdem ich das gehört habe, hilf mir, reicher zu werden. Jesus, mein Bruder will mir mein Erbe nicht austeilen. Jetzt sorge du dich darum, dass ich endlich an mein Geld komme. Das Gericht, ja, gut, ist irgendwo wichtig, das kommt irgendwann, aber jetzt brauche ich mehr Geld. Das war die Reaktion. Oder an den zwei verlorenen Söhnen. Beide, der Jüngere, der sein Erbe haben wollte und es verprasste, und auch der Ältere, der schön brav zu Hause blieb und schön fleißig arbeitete, beide wollten was haben? Sie wollten das Erbe haben. Der eine wollte es gleich haben, der wünschte sich, sein Vater wäre gleich tot. Und der andere, der hat gesagt, ich gehe den Weg des Gesetzes, ich bin ordentlich, ich bin treu und am Ende, irgendwann wird er schon sterben und dann gehört mir der Rest. Sie liebten die Gaben mehr als ihren Vater, sie wollten das Erbe, aber nicht ihren Vater. Das ist Habgier. Wir wollen diese Dinge, wir wollen ein besseres Leben, wir wollen viel lieber ein schöneres Leben hier haben, als Gott haben, Gott dienen. Und die, vielleicht die größte Zuspitzung von allen, das waren dann die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir haben das in der letzten Predigt gehört. Die haben selbst noch versucht, aus ihrem Glauben, aus ihrer Religiosität, aus ihrem Gottesdienst, aus Gott selbst Geld zu schlagen. Ja, aus ihrer Frömmigkeit. Je frömmer sie sich gaben, je gesetzlicher sie waren, desto mehr wussten sie, können sie reicher werden. Desto mehr Profit konnten sie rausschlagen. Desto mehr Verehrung und Ansehen bekamen sie. Materialismus führt zur Habgier. Vierte Gefahr: Materialismus verhindert Gottvertrauen. Das ist ja die logische Folge. Wenn ich auf mein Reichtum vertraue, dann kann ich eben nicht mehr auf Gott vertrauen. Und das Beispiel hier ist der reiche Narr. Ja, je mehr er bekam, desto mehr vertraute er auf sein Reichtum. Dann waren die Ernten so groß, dass er sogar größere Scheunen bauen musste. Dann hat er sich gesagt, ja, jetzt, meine liebe Seele, hab Ruhe, jetzt kannst du dich zurücklehnen, jetzt hast du ausgesorgt. Warum? Weil meine Scheunen voll sind. Weil mein Keller voll ist und meine Schuppen und meine Garage und mein Konto, es ist alles voll. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Wir werden im nächsten Punkt sehen, dass es eben gerade nicht so ist. Aber das ist es erstmal. Materialismus verhindert Gottvertrauen. Dem reichen Jüngling sagte Jesus, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er aber das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Dieser Mann hing an seinem Reichtum mehr als an Gott. Er vertraute seinem Reichtum mehr an Gott. Er hatte seine Freude an seinem Reichtum mehr als an Gott. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihm, willst du wahren Reichtum, willst du wahre Freude, willst du ewiges Leben, willst du Gemeinschaft mit Gott, dann musst du das alles, was dich daran hindert, was dich von Gott abhält, das alles musst du weggeben. Das alles musst du verlassen. Es ist nicht bei jedem sein Reichtum, es können auch andere Dinge sein. Jesus sagt, wenn du wahre Freude, wahre Gemeinschaft, wenn du Leben, wahres Leben haben willst, dann musst du alles, was dich davon abhält, weggeben. Wenn dieser reiche Jüngling tatsächlich das befolgt hätte, wenn er seinen ganzen Reichtum weggegeben hätte und arm wie eine Kirchenmaus Jesus nachgefolgt wäre, dem Mann, der nicht wusste, wo er am nächsten Abend sein Haupt hinlegt, wisst ihr, was dann passiert wäre? Er wäre völlig von Jesus abhängig gewesen. Er wäre völlig auf ihn angewiesen gewesen. Und genau darum ging es. Das ist nämlich die Realität. Jeder von uns ist völlig von Gott abhängig, egal ob wir viel oder wenig haben. Das ist die Realität. Und Jesus will, dass wir diese Realität erkennen und ausleben. Und manchmal muss man alles weggeben. Kommen wir zur fünften Gefahr. Reichtum bringt uns zum Sorgen. Das meinte ich damit, ja. Wer sehr, sehr viel hat und sich zurücklehnen könnte, weil er jetzt ausgesorgt hat, der wird sich nicht zurücklehnen, sondern der wird anfangen, sich zu sorgen. Erst sorgen wir uns, weil wir Dinge bekommen wollen. Wir haben Sorge, dass wir sie nicht bekommen. Wir sorgen uns darum, dass wir sie bekommen. Und wenn wir dann die Dinge haben, um die wir uns gesorgt haben, dann haben wir wiederum Sorge darum, dass wir sie verlieren können. Und je mehr wir haben, desto größer wird unsere Sorge, desto größer wird unsere Angst. Ja, einer, der 5 Häuser hat, da könnte man denken, Mensch, was der an Mieteinnahmen bekommt, der braucht sich doch nicht sorgen. Aber einer, der 5 Häuser hat, wird viel mehr Sorge haben, als einer, der nur ein Haus hat. Mein Vermieter, der hat wahrscheinlich 5 Häuser. Ich höre ihn nur klagen. Wenn er sich unterhält, dann ist es immer nur Klage und Sorge um verschiedene Dinge. Vielleicht sage ich mal, dass er mir mal eins davon schenkt, um ein bisschen zu helfen. Mal gucken. Aber dann habe ich wieder das Problem. Ich lasse es lieber. Sechste Gefahr, und das fasst das alles nochmal zusammen. Materialismus ist Götzendienst. Ja, entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten und wenn es diese eine Seite ist, dann ist es Götzendienst. Geld und Reichtum zu besitzen, das bedeutet nicht gleichzeitig Götzendienst. Aber Geld und Reichtum führen uns sehr schnell dahin. Es geht uns dann um die Gaben, es geht uns das Leben hier und nicht um den Geber der Gaben und das Leben bei ihm. Ja, wir hatten das in der letzten Predigt gesehen, oder in den letzten drei Predigten, wie weltlich, wie menschlich die religiösesten Menschen von damals, ja, die Theologen, die Führungsschicht, wie weltlich und menschlich sie selbst Gott und sein Reich und die Auferstehung und das Himmelreich betrachteten. Und dieses weltliche, menschliche Denken, dieses Streben, das führt natürlich dazu, dass wir dann tatsächlich auch so leben. Es ist dann sogar so, dass wir den Geber aller guten Gaben, dass wir den, der uns selbst sein Bestes, seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass wir ihn als Mittel zum Zweck gebrauchen. Wir brauchen Gott, damit unser Leben besser wird. Wir brauchen Jesus, damit er unser Leben lebenswerter macht. Ja, Jesus ist mir wichtig. Ich brauche Jesus, damit mein Leben noch besser wird. Wir wollen Jesus, ja. Aber meinen Wohlstand, den will ich auch. Randy Elkon, der schreibt, oder der fragt hier an dieser Stelle, ja, was hat denn Gott über unser Leben zu sagen, an dem uns so viel liegt? Gott sagt, unser Leben ist so kurz, dass es wie Gras ist, das am Morgen wächst und am Nachmittag verdorrt und am Abend in den Ofen geworfen wird. Das ist unser Leben. Unser Leben ist ein Wasserwölkchen, steht im Jakobusbrief, was so hochsteigt und weg ist. Das ist unser Leben. Und wir sollen nicht in dieses vergängliche Leben investieren, sondern ins ewige Leben. Also es besteht tatsächlich eine Verbindung zwischen unserem wahren geistlichen Zustand und unserem Umgang mit Geld und Besitz. Jesus schätzte den geistlichen Zustand, den Glaubenszustand von Zachäus, dem Oberzöllner, ein nach der Art und Weise, wie er mit seinem Geld umging. Zachäus kam und hat gesagt, ich zahle alles vierfach zurück und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und was antwortet Jesus? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Zachäus kommt nicht und sagt, weißt du was, Jesus, jetzt mache ich jeden für Bibelarbeit, ich bete mehr zu dir und ich folge dir nach. Ja, heute ist dir Heil widerfahren. Nein, er sagt, wie er mit seinem Geld umgeht. Und davon schließt Jesus ja, heute ist dir Heil widerfahren. Jetzt weiß ich, wie es in deinem Herzen aussieht. Und genauso sagt das bei einem reichen Jüngling, der kommt und ihm nachfolgen will. Was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus erkennt seinen geistlichen Zustand und woran? Anhand dessen, dass er sich eben nicht von seinem Geld trennen will. Wie sieht jetzt unsere richtige Einstellung zu Geld und Besitz aus? Es geht nicht einfach darum, dass wir uns möglichst schnell davon trennen. Jesus befiehlt uns nicht, arm und asketisch zu werden. Jesus selbst hat auch nicht so gelebt. Er war arm, aber er hat viele Feiern mitgenommen. Er hat die Gaben Gottes genossen. Und wenn es zu wenig war, dann hat er ein bisschen mehr gemacht. Nein, es geht darum, wie unsere Einstellung zum Geld aussieht und wofür wir das Geld verwenden. Und die richtige Einstellung zu Geld, um diese richtige Einstellung zu bekommen, um richtig damit umzugehen, müssen wir wissen, was wir mit unserem Geld tatsächlich machen können. Was tatsächlich mit unserem Geld alles möglich ist. Das müssen wir wissen. Wozu soll unser Geld dienen nach Gottes Willen? Und damit kommen wir zum Punkt 2. Die beste Investition von Geld und Besitz. Es gibt zwei Schatzkammern, sagt die Bibel, in die wir unser Geld anlegen können. Die eine Schatzkammer ist weltlich und vergänglich und die andere ist himmlisch und unvergänglich. Werden wir unsere Schätze auf dieser Erde anlegen und alles verlieren, wenn wir sterben? Oder werden wir unsere Schätze bei Gott anlegen und auf Ewigkeit ja einen Schatz sammeln können? Ein Schatz, sagt die Bibel, der sich nicht verbraucht. Ein Schatz, der nie kleiner wird. Das Interessante ist, dass unser Schatz im Himmel umso größer wird, je mehr wir auf der Erde weggehen. Jesus sagt, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motten ihn fressen. Je mehr ihr hier weggebt, desto größer wird euer Schatz im Himmel. Also Jesus sagt uns nicht, das ist ganz wichtig, er sagt uns nicht, dass wir keinen Reichtum sammeln sollen. Er sagt uns nicht, dass wir nicht investieren sollen. Aber die Frage ist, wo wir sammeln, worin wir investieren. Und jetzt kommt Gott und macht uns ein super, super geniales Angebot. Er sagt uns, dass wir mit unseren vergänglichen Reichtümern, mit unserem Geld, unvergängliche Reichtümer erwerben können. Mit diesen Sachen, die einfach nur weltlich sind und vergehen, bietet uns Gott tatsächlich an, dass wir unvergängliche Reichtümer erwerben können. Stellt euch vor, ich gehe zu einem Kind und sage, komm mal hier, du hast gerade einen Kaugummi im Mund, gib mir diesen ausgekatschten Kaugummi und ich gebe dir ein super niegelnagelneues, tolles Fahrrad dafür. Stellt euch vor, ich gehe mit meinem alten Matchbox, der ich habe vielleicht noch 5, halb kaputte, und würde sie eintauschen und dafür eine Teilhaberschaft bei Mercedes bekommen. So ungefähr ist das. Gott bietet uns an, dass wir mit unseren vergänglichen Reichtümern unvergängliche Reichtümer erwerben können. Und er macht das besonders deutlich, Jesus macht uns das besonders deutlich im Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten da zwei Punkte, die daran deutlich wurden, dass wir heute die Zukunft anvisieren sollen und dass wir vergängliche Dinge in unvergängliche Dinge investieren sollen. Jesus sagte da diesen krassen Satz, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, die euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit dem Geld, die euch aufnimmt in die ewigen Hütten. Und wir hatten gesehen, was das bedeutet. Jesus sagt, gebraucht dieses Geld, dieses vergängliche Geld, um Menschen zu erreichen, um Gottes Reich zu bauen, ja, um Menschen zu erreichen, die ihr dann im Himmel wieder seht. Um hier Freunde zu gewinnen, die in Ewigkeit eure Freunde sind. Also lebt nicht einfach so in den Tag hinein. Schaut auf die Zukunft, schaut auf eure ewige Zukunft und dann handelt dementsprechend mit euren vergänglichen Gütern. Alles, woran wir uns hier hängen, werden wir verlieren. Ihr könnt mal ins Museum gehen und euch die Dinge angucken, die Tutanchamun mitnehmen wollte. Die sind immer noch hier, obwohl die eine ganze Pyramide drüber gebaut haben. Alles, woran wir uns hier hängen, werden wir verlieren. Alles, was wir im Namen Jesu geben, teilen und tun, wird in Ewigkeit uns gehören. Soll ich mir ein neues Auto kaufen oder soll ich Geld in die Mission investieren? Ja gut, in die Mission 24.000, Mensch, das wären richtig viele Bibeln, da könnte man richtig viel erreichen, das wäre toll. Aber vielleicht will Gott tatsächlich, dass du dir ein Auto kaufst, weil du eine Familie mit mehreren Kindern hast oder Leute irgendwo hinfahren musst. Also die Frage ist jetzt, die wir uns stellen müssen, was will Gott von mir? Was dient Gott? Wie soll ich nach Gottes Willen mit meinem Geld umgehen? Wenn wir zuerst Gott dienen wollen, dann hängen wir unser Herz nicht an diese Welt, sondern an Gott. Auch wenn wir von Gott ein Auto bekommen haben und ein Haus und was weiß ich nicht noch. Wenn wir zuerst Gott dienen wollen, dann hängen wir unser Herz an Gott. Und jeder von euch kann sich fragen, ja, wie sehr hängt dein Herz an den Freuden dieser Welt, an den Dingen dieser Welt? Wie oft denkst du über die Ewigkeit nach bei Gott? Wie oft habt ihr gestern an die Ewigkeit bei Gott nachgedacht? Oder die letzte Woche? Und wie oft kreisen unsere Gedanken um unser Leben hier? Nun, wenn wir an die Ewigkeit denken, wenn wir darauf ausgerichtet sind, dann heißt das nicht, dass wir so Leute sind, die in der Traumwelt leben, in der Zukunft leben, sondern dann bedeutet das für uns, dass wir umso mehr im Hier und Jetzt leben. Dass wir umso mehr darauf achten, wie wir hier und jetzt mit unserem Geld umgehen. Aber ich denke, wir haben vor lauter Reichtum die Ewigkeit aus dem Blick verloren. Als das Volk Israel in der Wüste war und direkt von Gott abhängig war, da war es schon nicht so toll, aber sie haben noch auf Gott geschaut. Sie haben noch auf ihn gehofft und waren dankbar, dass dann doch wieder das Manna oder die Wachteln kamen oder was auch immer. Als sie im Land waren, im verheißenen Land, da wo sie mit Gott Gemeinschaft haben sollten, Gott anbeten konnten, der Tempel gebaut wurde, wo sie all den Reichtum hatten, da haben sie Gott vergessen. Und so geht es uns. Wir haben vor lauter Reichtum die Ewigkeit aus dem Blick verloren. Manche Menschen sagen vielleicht, und manche von euch sagen es vielleicht auch, Hauptsache man kommt im Himmel. Das ist doch das Einzige, worauf es ankommt. Und wenn du an Christus glaubst, dann kommst du in den Himmel. Ja, und der Rest, wie ich jetzt hier dann lebe, klar, wir sollen uns Mühe geben, aber Hauptsache, du kommst in den Himmel. Tatsache ist, dass Gott noch mehr von uns haben will. Gott reicht das nicht aus. Gott will, dass wir zu seiner Ehre leben. Gott will, dass wir ihn verherrlichen. Dass wir sein Reich bauen und dass wir uns so einen Schatz im Himmel sammeln und großen Lohn bekommen. Und der Verlust dieses Lohnes im Himmel, das ist ein schrecklicher Verlust. Paulus beschreibt das so. In 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Also es wird auch ein Gericht für Christen geben. Sie werden nicht verurteilt, sie werden nicht gerichtet und müssen in die Verdammnis gehen nach ihren Werken. Sie kommen in den Himmel, ja, Hauptsache in den Himmel. Aber dann gibt es auch ein Gericht über Christen, über Gläubige. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Also es ist tatsächlich so, im Himmel gibt es unterschiedlichen Lohn. Dort wird nicht alles gleich sein. Dort wird alles herrlich sein. Alles vollkommen. Wir werden alle glücklich sein, aber es wird unterschiedlichen Lohn geben. Was wir in diesem Leben tun, wie wir hier mit unserem Besitz und Geld umgehen, das ist tatsächlich von ewiger Bedeutung. Was ich in dieser Welt mit meinen Gaben und Gütern für Gott und damit für andere Menschen, für Bedürftige, für Verlorene tue, das hat tatsächlich Folgen für die Ewigkeit. Nicht nur für diese Menschen, die vielleicht durch die Unterstützung meiner Missionsarbeit zu Gott gekommen sind, sondern für mich selbst. Was will Gott? Was dient ihm? Das Wunderbare ist, dass das, was Gottes Reich dient, mich selber reich macht. Wenn wir selbstsüchtig danach trachten, reich zu werden, dann werden wir tatsächlich bettelarm, wir werden alles verlieren. Wenn wir Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann werden wir einen unvergänglichen Reichtum erlangen. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von, vielleicht sollten wir uns mal ein neues Pult leisten, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Kronen, die wir bekommen. Kronen, ja, die Krone des Lebens, der unvergängliche Siegeskranz für Entschlossenheit und Disziplin, die Krone der Freude, der Ehrenkranz für geistliche Leitung, die Krone der Gerechtigkeit. Das sind natürlich Bilder. Ich glaube nicht, dass wir alle mit mehreren Kronen darum rennen. Das sind Bilder für Lohn, für Ehrungen, die wir bekommen. Und dann spricht die Bibel aber auch davon, dass zum Beispiel die 24 Ältesten im himmlischen Thronsaal, Offenbarung 4, dass diese hohen Persönlichkeiten, wo jeder von denen eine Krone auf dem Kopf hat, als Christus erscheint, sich vor Christus niederknien und ihre Kronen ihm zu Füßen legen. Wenn ich darum in falscher Bescheidenheit sage, ach, ich will keinen Lohn, in Klammern Hauptsache, ich bin im Himmel, dann sage ich damit auch, dass ich nichts haben will, was ich Jesus zu Füßen legen kann. Mir reicht es, wenn Jesus dafür sorgt, dass ich in den Himmel komme. Ich will Jesus aber nichts zu Füßen legen. Nun, wenn wir wirklich diese Perspektive der Ewigkeit hätten, wenn wir diese Perspektive auf den Schatz im Himmel, unsere Perspektive wäre, würden wir dann anders leben. Vielleicht mindestens oder zumindest einigen Bereichen unseres Lebens. Martin Luther sagte, dass es auf seinem Kalender nur zwei Tage gab. Heute und der Tag seines Urlaubsbeginns. Nee. Heute und der Tag seiner nächsten Lohnerhöhung. Auch nicht. Heute und der Tag, wo er endlich in Rente kommt. Auch nicht. Heute und der Tag, wo er sich dann endlich das leisten kann, wo er schon immer. Nein, auch nicht. Martin Luther sagte, heute und jener Tag. Und damit meinte er diesen Tag, wo er vor Christus steht. Heute und jener Tag. Das waren seine zwei Tage in seinem Kalender. Ja, wir sollen heute mit unserem Besitz im Lichte jenes Tages umgehen. Und damit komme ich zum Schluss. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen mehr Weisheit. Was ist denn Weisheit? Weisheit bedeutet, dass ich das Wort Gottes nicht nur kenne, sondern dass ich die Fähigkeit habe, es auszuleben. Weisheit bedeutet, dass ich das Evangelium nicht nur kenne, sondern dass ich es lebe. Das ist nach der Bibel Weisheit. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Christus, der Sohn Gottes, all seine Herrlichkeit, all sein Reichtum, und ich sage euch, er hatte viel, viel, viel mehr Reichtum, als wir uns das überhaupt je vorstellen können. Er hat das alles dahin gegeben, um uns zu retten, um zu uns zu kommen. Christus hat alles gegeben, um zu uns zu kommen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium geht noch weiter. Christus hat nicht nur all sein Reichtum gegeben, all seine Herrlichkeit. Christus hat sein Leben gegeben. Christus hat sein Leben gegeben, um unsere Sünden, um unsere Schuld vor Gott zu bezahlen. Ja, wir sind nicht reich, wir sind arm, wir haben Schulden vor Gott. Und Christus ist gekommen, um diese Schulden zu bezahlen. Und zwar mit seinem Blut, mit seinem Tod. Und wenn du die Ewigkeit, wenn du den Himmel in den Blick bekommen willst in deinem Leben, dann musst du darum auf Christus und auf sein Kreuz schauen. die Ewigkeit im Blick zu haben, das muss dann nicht unbedingt heißen, dass du alles anders machst in deinem Leben. Aber das muss heißen, dass du alles aus einer anderen Motivation heraus tust und dass sich dann natürlich auch vieles ändern wird. Wir können es auf eine ganz einfache Formel, mit einer ganz einfachen Formel zusammenfassen. Das Evangelium bedeutet, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Das Evangelium ausleben bedeutet, dass ich mein Leben Christus gebe. Dass ich für ihn lebe. Ich möchte uns zum Schluss noch mal ein paar Verse aus dem Psalm vorlesen, den wir heute schon gehört haben, Psalm 39. Da betet der Psalmist: Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, er ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Möge Gott tatsächlich unsere ganze Hoffnung sein. Und möge Jesus unser Leben sein. Amen. Wir wollen jetzt das Lied singen, 521. Ich will streben nach dem Leben.